Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Vereinten Nationen rufen jedes Jahr ein internationales Themenjahr aus. Wussten Sie, haben Sie das mitbekommen, dass 2015 das internationale Jahr des Lichts war? Also, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Aber es ging um die Bedeutung des Lichts in Wissenschaft und Kultur weltweit. Interessant. Übrigens, 2016 ist von der UNO, ohne Witz, ausgerufen worden zum internationalen Jahr der Kamele. Mal was anderes. Doch wenn wir auf das Jahr 2015 zurückschauen, dann fragen wir uns, war es ein Jahr des Lichts? War nicht auch viel Dunkelheit da? Mit Terror, Angst, Kriegen und Krisen? Und wie ist es im eigenen Leben verlaufen? Mehr Licht oder mehr Dunkelheit? So verschieden, wie wir heute Abend hier in dieser Kirche versammelt sind, so unterschiedlich war auch jeweils unser Jahr 2015. Ganz unterschiedlich waren auch die verschiedenen Jahrestage und Jubiläen in diesem Jahr. Einige davon hatten wir im Gemeindebrief in der Mitte des Jahres einmal vorgestellt, und vielleicht können uns diese Jahrestage wie so kleine Impulse für unsere eigene persönliche Jahresrückschau geben. Da ist zum Beispiel, und da sehen wir jetzt ein Bild, da ist der Tesafilm. Ja, 75 Jahre alt wurde dieser nützliche, praktische Klebefilm. Was kann man sich damit alles für Zettelchen hinkleben? Einfach so als Erinnerung, als Gedächtnisstütze. Wie wäre es, wenn wir uns das, wofür wir im Jahr 2015 dankbar sein können, einfach mal auf so einen Zettel aufschreiben und mit Tesa an unseren Kühlschrank kleben? So als Erinnerung. Damit wir es nicht vergessen, was der Psalmist sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was würdest du aufschreiben auf diesen Zettel? Vielleicht mal einen Augenblick innehalten. Wofür bist du dankbar im Jahr 2015? Viele Jahrestage gab es. Wir haben in diesem Jahr auch über Matthias Claudius nachgedacht. Jenen hellen Kopf, der Dichter von Der Mond ist aufgegangen, dessen Todestag sich zum 200. Mal jährte. Wie viel Weisheit floss aus seiner Feder. Und wenn wir nun in das neue Jahr blicken, dann werden wir von Matthias Claudius an das Wesentliche erinnert. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Auf nichts Vergängliches trauen. 2015, das war auch das 50-jährige Jubiläum der Lottozahlen im Fernsehen. Manch einer träumt ja diesen großen Traum vom großen Glück, einmal den Jackpot im Lotto knacken. Matthias Claudius erinnert uns daran, dass auch solch ein Glück vergänglich wäre, wie aller irdischer Reichtum. Und dann gibt es noch diese beiden Schelme, Max und Moritz. Die beiden sind in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge Ritze, Ratze, voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Ich frage einmal, vielleicht gibt es in diesem Jahr auch in unserem Leben eingerissene Brücken, Beziehungen, die zerbrochen sind, Träume, die geplatzt sind, Wege, die nicht weiterführen. Kann man da noch was reparieren? Oder ist es möglich, dass neue Brücken gebaut werden? Brücken, da denken wir auch an die beiden großen Brückenbauprojekte hier in Hohnhoss und Haste, die 2015 zum Abschluss kamen. Für mich sind diese Brücken eine Ermutigung dazu, dass wir selber Brückenbauer werden. Dass wir Menschen wahrnehmen, von denen wir getrennt sind, im privaten Umfeld vielleicht, Brücken bauen. Oder vielleicht auch, dass wir von diesen Menschen getrennt sind, weil wir ihre Sprache nicht verstehen, weil sie als Flüchtlinge aus einem anderen Land zu uns gekommen sind und wir ihre Kultur kaum kennen. Lasst uns Brücken bauen. Auf sie zugehen, wie es viele Ehrenamtliche auch, und darüber freue ich mich, auch aus unserer Kirchengemeinde seit Wochen in Bad Nenndorf schon tun, Brückenbauer sein. Brücken bauen, das erinnert auch noch an was anderes. Wir kommen ja von Weihnachten her, dem größten Brückenbau aller Zeiten. Gott baute die Brücke vom Himmel auf die Erde, indem er seinen Sohn Jesus Christus sandte. Jesus Christus, die Brücke zu Gott. Der Weg zum Himmel ist frei. Der Graben, der uns getrennt hat, überwunden. Jesus Christus, die Brücke zu Gott. Die einzige Brücke zu Gott. Wer die Brücke zu Gott kennt, der kann auch darüber gehen, im Glauben, im Vertrauen. Sind wir bereit, über diese Brücke zu gehen? Aber wer die Brücke zu Gott kennt, der muss auch Brücken zu Menschen bauen. Doch wir erleben, wie viele Gräben zwischen Menschen sind, zwischen Menschen und zwischen Völkern. Gräben, oftmals sogar Schützengräben. 2015, da denken wir nämlich auch an Krieg und Frieden. Vor 200 Jahren die große und berühmte Schlacht von Waterloo und vor 70 Jahren das Ende des schrecklichen Zweiten Weltkriegs. Und heute, wie sieht unsere Welt heute aus? Der Schrei nach Frieden ist immer noch da, die Sehnsucht nach Frieden. Was gibt uns in dieser Welt Geborgenheit, Sicherheit, Halt? In dem Lied von Silbermond, das wir gehört haben, da heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Und wie so eine Antwort auf diesen Ruf, auf diesen Schrei, den man fast wie ein Gebet lesen kann, wie eine Antwort klingen die Worte des Apostels Paulus. In ihnen finden wir genau das, was wir suchen, Halt, Gewissheit, Geborgenheit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für eine Geborgenheit kommt in diesen Worten zum Ausdruck. Nichts, aber auch gar nichts kann mich scheiden von Gottes Liebe in Jesus Christus. Und da ist noch ein Jahrestag. 2015 jährte sich zum 70. Mal die Hinrichtung von Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, er war auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Er kannte auch Zweifel und große innere Kämpfe, aber in allem Schweren, in allem Leid hat er eine tiefe Geborgenheit gespürt. Und er hat das erlebt, was Paulus so bezeugt. Er hat erlebt, dass weder Tod noch Leben ihn scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so möchte ich lernen. Ich möchte lernen von Dietrich Bonhoeffer, von dem, wie er gelebt hat, von dem, was er gesagt hat. Ich möchte uns einige Impulse aus seinem Leben und Werk mitgeben. Den ersten Impuls möchte ich so überschreiben: gegen den Strom schwimmen. Gegen den Strom schwimmen. Wenn wir das Leben von Dietrich Bonhoeffer betrachten, dann sehen wir einen Menschen vor uns, der sehr begabt und auch sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig war und der dabei ein ganz scharfer Denker mit einem hellen Verstand war. Schon mit 14 Jahren als Junge wusste er, dass er Pfarrer werden will. Mit 17 begann er schon das Theologiestudium. Da habe ich noch die Schulbank gedrückt. Und dann mit 21 Jahren, als ich gerade mit meinem Studium begann, da hat er schon promoviert. Da war er schon so weit. Und dabei war es sein zentrales Anliegen, Glauben, Denken und Handeln in Einklang zu bringen. Und damit schwamm er gegen den Strom der Zeit. Denn vermeintlich aufgeklärte Zeitgenossen hatten den Glauben längst an den Nagel gehängt. Sie meinten, der passt mit unserer Vernunft nicht mehr zusammen. Doch für Bonhoeffer waren Vernunft und Glaube keine Gegensätze. Und noch etwas, Glauben und Handeln gehörten für ihn auch zusammen. Dass man eben nicht nur ein frommes Herz hat, sondern sich der Glaube auch im Leben auswirken muss, in der tätigen Nächstenliebe, im Einsatz für andere. Glauben, Denken und Handeln. Anders gesagt, Herz und Hirn und Hand. Herz, Hirn, Hand. Wie ist das bei uns? Fällt das bei uns nicht oft auseinander? Der eine glaubt, aber es kommt oft so wenig davon rüber im Leben, im Verhalten. Man wundert sich, warum wirkt sich der Glaube so wenig aus darin, wie dieser Mensch mit seiner Frau, mit seinen Kindern umgeht, mit seinen Arbeitskollegen. Glauben und Handeln. Der andere denkt und er kriegt Gott einfach nicht in seinem Verstand unter. Und der Nächste handelt vielleicht, engagiert sich für andere, aber die eigene Beziehung zu Gott verkümmert dabei. Herz, Hirn und Hand gehören zusammen. Und nun hätte Bonhoeffer mit seinem herausragenden Intellekt gut Karriere machen können. Aber er wollte sich nicht dem Zeitgeist, damals braun gefärbt, anpassen. Er war mutig, gegen den Strom zu schwimmen. Unmittelbar nach der Machtübernahme von Adolf Hitler 1933 prangerte Bonhoeffer in einer Rundfunkrede den Führerkult an. Ganz mutig. Und er nannte die Rassenlehre der neuen Machthaber geradezu gotteslästerlich. Da war er gerade mal 27 Jahre alt. Mutig gegen den Strom schwimmen. Später schloss er sich der Widerstandsbewegung gegen Hitler an und er schreibt, wenn ein Wahnsinniger mit seinem Auto durch die Straßen rast, so genügt es nicht, dass man Überfahrene tröstet oder beerdigt. Man muss dazwischen springen und ihn stoppen. Mutige Worte. Da hatte jemand die Kraft und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Im April 1943 wurde er von der Gestapo verhaftet. Glaube kann bedeuten, dass wir Gegenwind erleben und im schlimmsten Fall auch Verfolgung. Das hat auch Paulus so erlebt, als er schreibt: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung? Oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Noch leben wir in einem Land mit Freiheit und Sicherheit. Und doch fällt es uns jetzt und hier auch schon oft genug viel zu schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Möge Gott uns Mut und Kraft geben, gegen den Strom des Zeitgeistes zu schwimmen, zusammen mit dem Heiligen Geist. Und das will ich lernen von Bonhoeffer. Und ich will lernen, zweitens, bei Jesus bleiben. Bei Jesus bleiben, das war für Bonhoeffer die Grundlage seines Glaubens, Denkens und Handelns. Eines seiner bedeutenden Werke, vielleicht sogar das Wichtigste, es trägt einen ganz schlichten Titel. Nur ein Wort: Nachfolge. Glaube, das ist für Bonhoeffer nicht irgendein Fürwahrhalten. Nach dem Motto, ja, ich glaube auch, dass es da irgendwo einen Gott gibt. Ich glaube ja auch, dass Jesus mal gelebt hat. Ich glaube auch, dass der Gesellschaft christliche Werte gut tun. Das, liebe Gemeinde, hat für Bonhoeffer nichts mit Glauben zu tun. Sondern es geht um eine Beziehung zu Jesus. Ein im Alltag mit Jesus leben. Darum geht es ihm, ihm nachfolgen. Und zwar nicht erst als letzten Notnagel, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, sondern auch dann, wenn es einem gut geht. Bonhoeffer schreibt, nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Bei Jesus bleiben, ihm nachfolgen. Und das heißt auch, nicht nur für sich selbst zu leben. Auch wir als Gemeinde, wir müssen schauen, wie können Menschen Gott kennenlernen, die sich bislang noch überhaupt nicht für Gott interessieren? Und wie können wir helfen, wenn Menschen in Not geraten sind? Bonhoeffer schreibt dazu, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Soweit Bonhoeffer. Eine Verkündigung, die es dabei belässt zu sagen, ja, Gott hat euch ja alle lieb, Gott vergibt euch und alles ist okay. So sagt Bonhoeffer, so eine Verkündigung, das ist eine billige Gnade, weil sie verschweigt, dass zum Glauben auch Umkehr gehört. Es gibt keine Vergebung ohne Buße, so sagt er es ganz klar. Zum Glauben gehört auch Veränderung, dass unser Leben in Bewegung gesetzt wird. Echte Gnade, so sagt Bonhoeffer, heißt Rechtfertigung des Sünders, aber nicht der Sünde. Bei Jesus bleiben, das war sein großes Thema. Bei Jesus bleiben, lasst uns bei Jesus bleiben, weil er bei uns bleibt. Er gibt uns dazu die Kraft. Bei Jesus bleiben. Der dritte Impuls, Orientierung finden in Gottes Wort. Die Bibel war für Bonhoeffer ganz klar das Wort Gottes. Er ging zwar einerseits sehr mit dem Verstand, auch denkend und auch wissenschaftlich an die Bibel ran, aber er behielt dabei das Grundvertrauen, dass er sagt, hier spricht Gott zu uns. Und so sagt er, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Starker Satz. Er meint damit nicht, dass sie so ein Rezeptbuch ist, wo wir nur mal schnell nachschlagen müssen bei allen unseren Lebensfragen und dass wir dann gleich die passende Antwort dazu finden. So nicht. Und es gibt Lebensfragen, die so kompliziert sind, dass wir einfach ratlos sind. Aber er meint es so, wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind, wenn wir darin leben, wenn die Bibel unser täglich Brot ist, dann wird Gottes Geist uns durch die Bibel prägen und gestalten. Und er wird uns auf diese Weise auch in unseren Alltagsentscheidungen leiten und lenken. Natürlich kann dann immer noch manches schiefgehen. Natürlich können wir dann auch noch Fehler und Irrtümer begehen. Aber auch dann hilft uns Gott, damit zurechtzukommen. Und er zeigt uns einen Weg. Und das will ich lernen von Bonhoeffer. Orientierung finden in Gottes Wort. Getragen in schweren Zeiten. Bonhoeffer kannte schwere Zeiten. 2 Jahre in Haft im Gefängnis Berlin-Tegel. Und immer wieder die Frage, wie wird es ausgehen? Hier ist ein Bild von diesem furchtbaren Gefängnis. Und in dem kleinen Bild sieht man so eine Gefängniszelle dort. Wie wird es ausgehen? Die Ungewissheit, leben oder sterben? Werde ich meine Verlobte Maria wiedersehen? Werde ich meine Eltern wiedersehen? Und Bonhoeffer war auch hin und her gerissen zwischen Angst und Hoffnung, manchmal auch zwischen Glaube und Zweifel. Und doch fühlt er sich tief im Innern getragen. Er sagt, und das ist ein Satz, den kann man mitnehmen ins neue Jahr. Er sagt, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Das kann uns der Glaube an Jesus Christus schenken. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und wie er sich von Gott getragen wusste, das zeigt ein ganz eindrucksvolles Gebet von ihm. Gott, zu dir rufe ich. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Wir werden nachher noch ein wenig mehr mitbeten von diesem Gebet. Und so vertraut Bonhoeffer darauf, dass Gott die Macht hat, auch das Böseste noch zum Guten zu wenden. Ich glaube, so sagt er, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Getragen in schweren Zeiten. Und als Bonhoeffer dann in der Morgendämmerung des 9. April 1945 nackt zum Galgen geführt wird und gehängt wird, wo war da Gott? Konnte Gott das nicht verhindern? Bonhoeffers letzte Worte gehen in eine andere Richtung. Er sagt, das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Er wusste, ich bin niemals allein, auch im Tod nicht. Und das ist der letzte Impuls, den ich von ihm lernen will, den ich mitnehmen will. Niemals allein. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch da, wo er mit sich ringt, wo er mit Gott ringt und wo er in der Zelle hin und her gerissen ist und fragt, wer bin ich eigentlich? Wir wollen einen kleinen Einblick mal in dieses Ringen nehmen. Es ist ein ganz berühmtes Gedicht von ihm, Wer bin ich? Und ich habe einen kleinen Ausschnitt aus dem Bonhoeffer Film an dieser Stelle einmal mitgebracht. Wer bin ich?
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Ist das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten. Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling. Wer ich auch bin, du kennst mich. Herr, dein bin ich auf ewig, oh Gott.
Wer bin ich? Ist das vielleicht manchmal auch unsere eigene Frage? Wer ich auch bin, du kennst mich, Herr. Dein bin ich auf ewig, Gott. Was für eine Geborgenheit. Und aus dieser Geborgenheit heraus dichtet Bonhoeffer kurz vor Weihnachten 1944 dieses berühmte, trostreiche Lied, das wir vorhin gesungen haben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss, an jedem neuen Tag. Lernen wir also von Dietrich Bonhoeffer. Und diese fünf Impulse, vielleicht können Sie sie mitnehmen ins neue Jahr hinein. Vielleicht kann es uns eine Gedächtnisstütze sein, wenn wir diese fünf Impulse in einem einzigen Wort zusammenfassen, indem wir uns einfach nur die Anfangsbuchstaben merken. Gegen den Strom schwimmen. Bei Jesus bleiben, Orientierung finden in Gottes Wort, getragen in schweren Zeiten, niemals allein, die Anfangsbuchstaben, sie ergeben ein Wort, das uns trägt und hält. Geborgen. Amen. Wir wollen nun miteinander ein Lied singen. Ein Lied, was diese Frage aufwirft: Wo sonst? Wohin sonst sollten wir gehen? Nur bei ihm, nur bei Jesus finden wir das Glück, das wir ersehnen. Nur bei ihm finden wir Worte des ewigen Lebens. Herr, wohin sonst? Wir singen es zusammen mit den beiden. Ich muss vielleicht noch erklären, ich habe vorhin gesagt, Ina und Franziska Burkhardt, aber Ina heißt gar nicht mehr Burkhardt. Die beiden, Ina und ihr Mann Johannes, heißen Felkel und haben schon vor einiger Zeit geheiratet. Aber schön, dass ihr trotzdem immer wieder hier auftaucht. Herr, wohin sonst?